So, dann grüße ich euch mal herzlich und freue mich, bei euch zu sein. Mir ist es immer wieder wichtig, als Prediger auch meine Haltung zu überprüfen und auch darzulegen. Und das gebe ich euch auch mit als Prüfaufgabe. Die Gemeinde soll das ja prüfen. Und jetzt abgesehen vom Inhalt geht es immer auch um die Haltung. Und ich bin immer skeptisch, oder es gibt nicht viele, aber es gibt hin und wieder so Prediger, wo man das Gefühl hat oder die das vermitteln. Sie haben den großen Wissenskuchen und gnädigerweise geben sie der Gemeinde heute ein Stück. Ihr habt ja Kuchen-Potluck heute. Wie gesagt, ich habe da jetzt niemanden Konkreten vor Augen, aber ich kann mich erinnern, dass ich manchmal so das Gefühl hatte, aha, da ist jemand ganz besonders klug und gibt mir heute ein Almosen aus seinem Wissensschatz. Und das mag ich eigentlich nicht als Zuhörer, wer mag das schon? Ich sehe es eher so, ich habe auch nur ein Kuchenstück und das teile ich heute mit euch. Viel mehr habe ich auch nicht. Also ich bin auf einer Ebene und es ist nicht nur räumlich, hier ist es leicht, bei uns gibt es ja noch eine Stufe. Ich mag sie nicht besonders, ich stelle mich jetzt auch immer schon runter und um das auch zu symbolisieren, ich stehe auf einer Stufe mit euch und heute stehe ich vorne und nächstes Mal sitze ich wieder als Zuhörer und lass mich belehren. Also es gibt da keinen Unterschied. Und in dieser Haltung möchte ich auch gerne euch das sagen, was ich sagen möchte und was ich glaube, was Gott euch auch gesagt haben will. Wenn wir über Liebesbeziehungen nachdenken, gerade auch zwischen Mann und Frau, da kommt früher oder später jede Liebesbeziehung so an einen Punkt, wo der eine Partner den anderen fragt, wenn er sich noch traut, liebst du mich selbst oder liebst du irgendwas, was ich tue oder in die Beziehung einbringe? Konkret gesagt, geht es dir um mich als Person, als Charakter, als Persönlichkeit? Oder geht es dir um mein Geld, deine Zukunftsabsicherung, irgendjemand, der halt deine Einsamkeit zerstreut? Brauchst du mich als Absicherung im Alter? Ist das, was du in mir siehst, als Haushaltskraft, als Spielkamerad oder als Reisegefährte? All diese Eigenschaften und Rollen sind ja Aspekte einer Liebesbeziehung. Da ist ja nichts schlecht dran. Vielleicht abgesehen, wenn man den anderen in das Geld so im Mittelpunkt steht. Das ist vielleicht ein bisschen gar nicht so gut, aber... Aber ich meine schon, dass die Liebe früher oder später danach fragt, worum geht's eigentlich? Und gerade junge, aber auch ältere Paare tun gut daran, sich das auch mal kritisch zu fragen, worum geht's mir eigentlich in meiner Beziehung oder in jeder Beziehung? Suche ich mich oder suche ich das Gegenüber? Will ich lieben oder will ich geliebt werden? Und wieder, beides ist richtig und beides ist wichtig. Aber was kommt zuerst? Und wer kommt zuerst? Ja? Oder nochmal anders gefragt, ist mir der Partner als Mensch wichtig oder in irgendeiner Funktion? Liebe ich ihn um seiner selbst willen? Für das, was er ist? Er und sie bitte immer, beide Geschlechter gemeint natürlich. Oder liebe ich das Gegenüber wegen der Funktionen, die es erfüllt, der Rollen, die es spielt? Und wenn der Partner das dann nicht mehr erfüllt, liebe ich ihn dann nicht mehr. Ehen, die einen vertrockneten, verdorrten Eindruck machen, sind oft nie an diesen Punkt gelangt, weil es die Partner vielleicht gar nicht so genau wissen wollten oder sie vielleicht, weil sie es ganz genau gewusst haben. Es geht einem oder gar beiden von uns beiden gar nicht wirklich ums Gegenüber als Person, sondern um irgendeine der Rollen, die wir füreinander spielen. Männer, die in der Frau vorrangig die Mutter ihrer Kinder sehen oder gute Köchin und sie darauf reduzieren. Frauen, die in ihrem Mann vor allem den Versorger und Beschützer sehen und ihn darauf reduzieren. Natürlich sprechen uns manche Eigenschaften an unserem Partner mehr an und manche weniger. Das Schnarchen des Mannes lieben, das ist schon viel verlangt, oder? Und das ist auch gar nicht verlangt, ja? Man muss eben auch vieles in Kauf nehmen. Mein Partner ist immer auch nur ein Mensch, mit allen Begrenzungen. Aber wenn da nichts mehr ist, was man liebt, und nur mehr Dinge, die man in Kauf nimmt, dann ist das keine Liebe mehr. Dann ist es eben nur mehr ein Kauf. Bei allem, was man am eigenen Ehepartner nicht versteht, irgendwas muss da sein, was stärker ist, als all diese Unverständlichkeiten und Schattenseiten, die man nun einmal in Kauf nimmt. Irgendein Liebeskern sozusagen. Dieser Kern aber muss die Person des Partners selber sein, sonst könnte man einen anderen suchen. Und das gilt nicht nur für die Beziehung als Ehepaar. Das gilt auch zum Beispiel für unsere Beziehung als Eltern und Kinder. Wir lieben unsere Kinder, weil sie eben unsere Kinder sind. Aber wir sollten sie auch immer mehr um ihrer selbst willen lieben, für das, was sie sind. Um ihrer Persönlichkeit willen, die sich entfaltet und im Laufe der Jahre immer deutlicher wird. Auch da gibt es Schattenseiten, wo man sagt, hey, das liebe ich aber gar nicht an dir. Und das darf man auch sagen. Aber im Grunde wird aus der Liebe zu den Kindern, zuerst ist es die simple Tatsache, das ist mein Kind, das liebe ich. Da frage ich gar nicht. Richtig so, gut so, ja, nicht hinterfragen. Aber immer mehr sollte daraus eine Liebe werden, wo auch wirklich das eigene Kind als Person, als Charakter, als Geflecht von Eigenschaften, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Herzensregungen vor mir steht. Und ich sage, hey, das liebe ich, wie das ist. Und da nehme ich manches auch in Kauf, aber so im Grunde liebe ich dich, weil Gott dich so gemacht hat. Bei allem, was du aus dir dann im Laufe der Jahre gemacht hast, was Gott eigentlich nicht wollte, trotzdem ist da was da, was Gott wollte. Unsere Kinder sind nicht vollkommen, das wissen wir. Unsere Ehepartner sind ebenso wenig vollkommen, wissen wir auch. Und jeder von uns selber ist auch nicht vollkommen, wissen wir auch. Und die Kunst der Liebe ist es ja, als unvollkommener Mensch einen anderen unvollkommenen Menschen anzunehmen, sein Bestes zu wollen und ohne Berechnung das Beste anstreben für ihn oder sie. Ideal wäre es natürlich, einen Liebespartner zu haben, der vollkommen ist, ja, sage ich auch. Der zugleich aber nicht verlangt, dass ich vollkommen bin. Ja, ideal, ja. Als meine Frau und ich 2001 in eine neue Wohnung übersiedelt sind, hat ein Nachbar zu uns gesagt, ich bin selbst sehr ruhig, aber nicht lärmempfindlich. Ideal, ne? Wir haben uns so gefreut, der war auch wirklich so. Das war super. Wir hatten damals ein kleines Kind, dann zwei. Wir haben gesagt, super, da kann nichts schief gehen, oder? Und wie viele Menschen träumen von einem idealen Liebespartner? Wer sich so Sendungen anschaut im Fernsehen, hin und wieder tun wir das, ich bereue es dann immer nachher, weil ich so ein Blödsinn, aber schade um die Stunde. Aber gut, aber das sieht man, man lernt auch viel über das Leben ohne Gott. Wir kennen das ja manches vielleicht gar nicht, wie Menschen ohne Gott leben und wie sie denken. Und das ist dann weniger lustig. Wie viele Menschen träumen vom idealen Liebespartner oder den sie schon haben, wollen sie zu einem idealen Partner machen. Der muss so werden, wie ich mir das so vorstelle. So deutlich gibt das niemand zu wahrscheinlich, ja. Aber im Alltag haben wir oft so ein hohes Ideal der Liebe und dann scheitern wir an Kleinigkeiten, an Eigenschaften, die man halt nicht ändern kann. Ich komme gleich auf Gott, ja. Alle, die jetzt denken, was ist das für eine Predigt? Der redet ja nur über Menschen. Kommt schon, keine Angst. Heute brauche ich ein bisschen länger. Also viele von uns träumen vielleicht noch von einem idealen Partner, der fehlerlos, wunderschön, stark ist, ja, aber auch klug, geduldig, hilfsbereit, freundlich im Alltag, großes technisches Verständnis vielleicht, Weitblick bei wichtigen Entscheidungen, gerne darf er auch angesehen sein bei vielen Menschen, ja. Und jeden Tag frisch, ausgeglichen und natürlich treu, aber auch leidenschaftlich, emotional, sensibel, einfühlsam in jeder Lebenslage. Und jetzt merkt ihr schon, ich rede nicht mehr von Menschen, jetzt rede ich von Gott. Weil all diese Eigenschaften treffen auf ihn zu. Ich sage sie noch einmal, jetzt könnt ihr sie schon auf den einzig wahren und lebendigen Gott beziehen. Ja? Fehlerlos, wunderschön, stark, aber auch noch sehr klug. Geduldig, hilfsbereit, freundlich im Alltag, großes technisches Verständnis, ja, auch das hat er. Weitblick für wichtige Entscheidungen, gern auch angesehen bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen. Und jeden Tag frisch, ausgeglichen, natürlich treu, aber auch leidenschaftlich, emotional, sensibel, einfühlsam. In jeder Lebenslage. Ja, wenn das Wesen Gott wirklich so ist, dann ist vielleicht gar nicht so schwer, dieses Wesen mit ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand zu lieben. Das ist dann gar nicht mehr so schwer, wenn der wirklich so ist. Wenn ich dieses Lebewesen Gott immer so vor Augen hätte, und er hat ja noch viel mehr gute Eigenschaften, das ist wirklich nur ein Kuchenstück, oder? Ja, viel mehr da. Wenn ich seine Person, seinen Charakter, sein Wesen immer so vor Augen hätte, dann wäre ich vielleicht wirklich zu sowas imstande, wie es Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi waren. Und davon lese ich jetzt in Apostelgeschichte 16. Da werden Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen. Ich fange da ab Vers 22 an, wo es dann dramatisch wird in dieser Geschichte. Apostelgeschichte 16, ab Vers 22. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, also Paulus und Silas, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele, viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Den Rest lese ich dann nachher. Ich glaube, es hilft uns, diese Szene wieder mal ganz konkret auszumalen. Das ist ja keine Theorie, die uns hier verkündet wird über Gefängnisleben, sondern das ist ja wirklich passiert, das haben Menschen erlebt. Damit wir das Unglaubliche, das hier in wenigen Worten steht, richtig erfassen. Ja, die Haftbedingungen damals, also selbst mit unseren heutigen Gefängnissen nicht zu vergleichen. Ja, ihr müsst euch den Lärm vorstellen, die Dunkelheit, die unbeschreiblichen sanitären Verhältnisse, die da geherrscht haben müssen. Das Essen, falls sie überhaupt eins bekommen haben, was das für ein Essen wohl gewesen sein mag und wie appetitlich das wohl war. Diese ganzen Mitgefangenen und das Bewusstsein, wir haben nichts Böses getan. Wofür werden wir verhaftet? Wir haben was Gutes getan. Irgendwas Besonderes muss geschehen sein in dieser Nacht, sodass Paulus und Silas Gott loben, trotz all dieser Umstände. Obwohl Gott scheinbar gar nicht funktioniert in der Situation. Sein Handeln so gar nicht seiner Machtfülle entspricht. Das ist ein Punkt, an den wir und ich glaube, an den jeder Christ gelangen sollte. Dass mein Lob und meine Liebe zu Gott nicht mehr davon abhängen, was er mir Gutes tut, obwohl das auch wichtig ist, sondern wo mein Lob und meine Liebe idealerweise nur mehr damit zu tun haben, wer Gott ist. Weil davon kommt dann eh, was er tut. Dass ich ihn als Person, als Charakter, als Wesen vor Augen habe. Gott ist dieses Lobes und dieser Liebe wert. Und zwar in einem ganz radikalen Sinn. Wir können uns Gott und seine Eigenschaften, seine Person, seinen Charakter nicht aussuchen. Er ist, wie und wer er ist. Das hat er Mose gesagt. Es gibt nicht viele Götter, vielleicht stärkere und schwächere, liebevollere und grausamere, verständliche, unverständliche. Und der Mensch sucht sich dann aus zwischen diesen Angeboten, an welchen er glauben will oder welche halt existieren. Sozusagen als Lebensgottespartner oder als Lebensabschnittsgottespartner. Und wenn der eine das nicht mehr bringt, dann suche ich mir einen anderen. Machen ja auch viele. Ja, man wechselt dann von der einen Religion zur anderen und vom einen Götzen zum anderen. Nach diesem falschen Denken also wählt oder konstruiert man sich selbst einen Gott und folgt dem eine Zeit lang. Und wenn dieser Gott oder besser dieses Götzchen, weil mehr ist es ja nicht, wenn das nicht funktioniert, dann lässt man es sein oder sucht sich einen neuen. Dabei ist aber diese Grundannahme falsch. Es gibt einen einzigen lebendigen Gott, neben dem kein Platz ist für einen anderen, ähnlichen oder sonstigen Gott. Wir können uns weder Gott noch seine Eigenschaften aussuchen. Wenn dieser einzig wahre und lebendige Gott ein grausames, böses oder sonst irgendwie feindliches Wesen wäre, wir könnten nichts dagegen tun. Auch unser Unglaube würde nichts ändern daran. Und zugleich wäre Gott, auch wenn er ein so menschenunfreundliches Wesen wäre, trotzdem der Anbetung und Verehrung würdig, weil er so groß wäre und so stark und so mächtig. Jetzt ist aber der einzig wahre und lebendige Gott ein freundliches, ein liebevolles und ein leidenschaftliches Wesen. Auch das haben wir uns nicht ausgesucht oder ausgedacht, aber es ist so. Das dürfen wir annehmen. Es gibt nur den einen und der ist noch dazu so gut zu uns. Und so ein gutes Wesen. Die Bibel ist da an ganz vielen Stellen ganz eindeutig. Freundlichkeit, Und Liebe bei Gott zu orten, das fällt uns vielleicht leichter als Leidenschaft bei ihm zu orten, obwohl auch davon die Bibel voll ist. Aber wir sollten es nie vergessen, dass wir es bei diesem einen wahren und lebendigen Gott mit einem leidenschaftlichen Wesen zu tun haben. Leidenschaftlich heißt nicht, dass Gott sprunghaft wäre oder willkürlich oder in einem negativen Sinn unberechenbar. Es stimmt, dass niemand zu Gott zu irgendwas verpflichten kann. Nur er selbst kann Zusagen machen und sich daran binden. Seine Leidenschaft, seine Emotionen sind so wie alles an ihm nicht fassbar für uns, dass wir sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich ihn eingekastelt und jetzt habe ich ihn im Griff. Gibt's nicht. Es genügt aber, dass wir wissen, Gott ist nicht ein kühler, überlegener Weltenlenker, der ruhig und sachlich und rational diese Welt schafft und erhält und zum Ziel führt. Nein, er ist geprägt von Gefühlen, von Leidenschaft, von etwas, was weit über der reinen Logik steht, wie wir sie uns mathematisch ausdenken. Und das hat mit seiner Beziehung zu uns zu tun. Es ist beides wahr, Gott braucht uns nicht. Er braucht nichts und niemanden. Und zugleich liebt er offensichtlich dieses Gefühl, geliebt zu werden. Er will geliebt werden, das sagt die Bibel deutlich. Die ganze Aufforderung, ihn, was ich vorhin schon gesagt habe, ihn zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das Liebesgebot, wo Gott sagt, du sollst mich lieben und deinen Nächsten, das gehört zusammen, aber auch mich. Gott will offensichtlich auf eine Weise geliebt werden, wie nur wir Menschen lieben können. Und noch einmal, er braucht unsere Liebe nicht, aber er liebt sie, diese Liebe, die wir ihm bringen. Die himmlischen Wesen, die um Gottes Thron sind, die himmlischen Herrscher, sie verehren Gott und vielleicht lieben sie ihn auch auf eine gewisse Weise. Ich habe keinen Hinweis aufs Gegenteil. Aber der ganze Aufwand, den Gott mit dieser Schöpfung treibt, mit der Erhaltung aller Lebewesen und mit der Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus, was er alles gegeben hat, was er geopfert hat, dieser enorme Aufwand wäre völlig sinnlos, wenn Gott damit nicht ein Ziel verfolgen würde. Gott handelt nicht ziellos und schon gar nicht gibt er seinen Sohn ziellos. Er hat ein Ziel, das sich auf ihn und uns bezieht. Und dieses Ziel muss gegenseitige Liebe sein. Es muss mit Liebe zu tun haben. So wie nur Gott einen Menschen lieben kann und umgekehrt, wie auch nur ein Mensch Gott lieben kann. Offensichtlich haben wir etwas, was Gott uns gegeben hat, eine Liebesfähigkeit, die nur wir haben. Klar, die Tiere nicht, die Steine nicht, die Pflanzen nicht, das ist uns klar, aber offensichtlich auch in der unsichtbaren Welt gibt es das so nicht. Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, ihn zu lieben. Soweit wir es überblicken können, sind wir damit ganz besondere Geschöpfe. Ein ganz besonderer Teil unserer Menschenwürde ist es, mit unserer Liebe irgendwas in Gottes Seelenlandschaft anzusprechen, irgendeine Seite bei ihm zum Klingen zu bringen, die sonst kein Wesen ansprechen kann. Deswegen will er geliebt werden von uns. Wenn wir uns Gottes Wesen einmal als ein riesiges Orchester mit Millionen, Milliarden Instrumenten vorstellen, und das ist nur ein winziges Bild, dann gibt es offenbar Instrumente, Klänge, Symphonien, die nur wir Menschen bei ihm hervorbringen können. Deshalb der ganze Aufwand. Gott will diese Liebe von Menschen. Und er ist hier leidenschaftlich mit seiner Liebe zu uns. Zugleich ist seine Liebe, wir können es in 1. Korinther 13 nachlesen, taktvoll. Sie ist gütig, diese Liebe. Sie ist langmütig, sie ist ohne Neid. Und sie ist ewig. Weil Paulus schreibt, die Liebe vergeht niemals. Und nochmals, es geht hier um Gottes Liebe. Eine Liebe, die ihm gegenüber die Person und nicht ihre Funktion liebt. Deswegen heißt es ja auch in 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre. Also nicht ihren Vorteil, ihren Genuss, ihre Lust. Sie liebt den anderen und nicht sein Funktionieren. Sie liebt den anderen. Damit sind wir wieder bei den vertrockneten Ehen, die ich am Anfang kurz angesprochen habe. Ehen, die nur mehr, wo es nur mehr um die Funktion geht. Du erfüllst deine Rolle als Ehepartner, wie ich sie in meinen Gedanken entworfen habe und erwarte. Und wenn du als Frau, als Mutter, als Mann, als Versorger, was auch immer, als Sexualpartner nicht mehr funktionierst, dann brauche ich dich nicht mehr. Schrecklich, wenn eine Ehe an einen solchen Punkt kommt, oder? In unserer Liebe zu Gott sollen wir viel mehr an den Punkt kommen, wo wir möglichst nur mehr seine Person und nicht mehr seine Funktion lieben. Wo es uns also um sein Wesen geht, um seinen Charakter, um seine Herrlichkeit und seine Macht. Und nicht mehr darum, dass Gott als Gott funktioniert und das tut, was wir uns erwarten von Gott. Dass er Wünsche erfüllt, dass er Probleme löst oder überhaupt erst gar nicht aufkommen lässt. Aber was hätten wir für viele gute Vorschläge für Gott, ja, wie er das alles richtig machen soll. Dass er alles so führt und lenkt, wie wir uns das ausgedacht haben. Wenn wir vor Gott vor allem das erwarten, dann lieben wir noch seine Funktion, so wie wir sie entworfen haben und uns ausdenken. Und dann sind wir natürlich enttäuscht, wenn sich herausstellt, dass Gott diese Funktion nicht erfüllt. Eh klar, er ist ja Gott. Er ist eben nicht eines dieser selbstgezimmerten Götzchen, die an unseren Marionettenfäden marschieren. Und vielleicht ist es darum sogar nötig, dass Gott immer wieder mal so handelt, oder nicht so handelt, wie wir es erwarten, ja, damit uns klar wird, hey, das ist ja eine ganz andere Person. Das ist ja keine Maschine. Das ist ja ein Charakter, ein Wesen. Mit wem habe ich es da überhaupt zu tun? Da kommt dann auch ein Schrecken, ein guter Schrecken in unser Glaubensleben, denke ich, wenn wir merken, hey, das ist so groß. Noch viel größer, als ich dachte. Immer noch größer. Das ist nicht so leichtfertig. Oh, Gott ist groß. Sondern das ist ein guter Schrecken. Und wo Gott dann sagt, hey, ich bin so groß, aber ich liebe dich. Vergiss nicht. Beides ist wahr, beides gehört zusammen. Ja? Dass wir das im Auge haben. Wie beruhigend ist das auch, dass Gott so souverän ist und sich nicht von mir oder von irgendjemand anderem als Auftragsgott missbrauchen lässt. Umso größer aber wird uns dann Gottes Gnade, dass er uns trotzdem, obwohl wir oft so klein von ihm denken, dass er uns trotzdem bewahrt, segnet, erhört, mit Segen überschüttet, uns Gutes tut. Selbst auf das Risiko hin, dass wir ganz falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen und denken, ha, jetzt hat es funktioniert, jetzt hat Gott gemacht, was ich wollte. Darum Achtung, aus Gottes Segen keinen Automatismus ableiten. Ja, nur nicht glauben, dass wir Gott durch irgendwas in Zugzwang bringen könnten. In Segenszugzwang sozusagen. Gott muss gar nichts. Nichts. Er muss uns nie segnen. Er muss nie Gebete erhören. Wer will ihn verpflichten dazu? Er muss uns nicht bewahren. Er muss nicht funktionieren. Und er ist aller Liebe und Verehrung wert, auch wenn er gar nicht funktioniert. Also wenn er uns nichts Gutes tut. So wie wir es uns von einem Gott erwarten würden. Ändert nichts an seiner Ehre, an seiner Größe und Verehrungswürdigkeit. Ganz radikal gesagt, Gott ist auch aller Verehrung wert, wenn er uns Böses widerfahren lässt. Darum geht es ja bei Hiob. Der Aufrührer und Rebell Satan fragt Gott, ja, am Anfang von Hiob, ist Hiob etwa ohne Gegenleistung so gottesfürchtig? Und das heißt in Wahrheit, du Gott, Hiob liebt dich nur, solange du tust, was er will. Er liebt dich ja gar nicht. Er liebt nur deine Wohltaten. Und dann sagt Satan, streck jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Also diese höhnische Aussage Satans heißt im Klartext doch, mit der Liebe eines Menschen zu dir, Gott, ist es nicht weit her. Menschen lieben dich doch nur als Segensspender, ja, wie ein Seifenspender, wo man draufdrückt und dann fließt der Segen raus. Das wollen die Menschen, du hast dich getäuscht, Gott. Aber wehe, wenn es anders kommt, dann zeigt sich, dass die Liebe gar nicht dich, Gott, gemeint hat, sondern nur das, was du den Menschen gegeben hast. Dein Plan, von Menschen um deiner selbst geliebt zu werden, ist gescheitert. Selbst die Gottesfürchtigen lieben dich nicht wirklich. Eigentlich liebt dich niemand. Du wirst nicht geliebt, du wirst nur benutzt, Gott. Schau das an, probier es mit Hiob und du wirst sehen, wie es rauskommt. Das ist das Buch Hiob. Damit fängt es an. Aber schon im Buch Hiob wird diese bösartige Unterstellung widerlegt. Nur für mein Empfinden ist das, was Paulus und Silas hier tun, oder vielmehr erleben, ist ein ganz besonderer Schlag ins Gesicht des Widersachers. Sie lieben Gott und das treibt sie zum Beten und zum Singen. Und zwar ausdrücklich zu Lobgesängen. Ja? Sie haben nicht die Klagelieder gesungen, waren vielleicht auch dabei, ich weiß es nicht, aber hier ist von Loben die Rede. Sie haben Gott gelobt, mit den Füßen im Block und im innersten Gefängnis. Sie lieben Gott und das treibt sie zum Beten und Singen. Obwohl da gar nichts funktioniert an dem Tag und in dieser Nacht. Allein, dass es dieses Geschehen gegeben hat, dieses eine Geschehen, dass da zwei Menschen waren, die fähig waren, unter solchen Umständen Gott zu loben. Und dass sich das seither tausendfach und millionenfach wiederholt hat. Dass Menschen im Angesicht widrigster Umstände Gottlob singen, ist schon ein guter Grund, als Christ mutig zu sein, zuversichtlich zu sein und selbst voller Lob in den Tag zu starten. Kann schon sein, dass unser Leben finster, hungrig und aussichtslos wie eine Gefängniszelle in Philippi scheint. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so schrecklich wüsste ich keinen Tag, wo es mir so schlecht gegangen ist wie den beiden damals. Aber derselbe Gott, der aus den Mündern von Paulus und Silas Lobgesänge hervorgetrieben hat, der kann auch in meiner Lebenssituation und in meiner Gefängniszelle so strahlen, dass Lob möglich ist. Es ist derselbe Gott, genau der gleiche. Und das ist ein Lob, das gehört wird. Ich finde es wunderbar, dass Lukas hier ausdrücklich die Reaktion der Mitgefangenen schildert. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Na, das ist schon ein mittleres Wunder, oder? Weil das waren nicht besonders kunstsinnige Menschen, die im innersten Gefängnis von Philippi gesessen sind und sagen, oh, endlich einmal Lobgesänge, wunderbar. Und ihre liebste Freizeitbeschäftigung war es immer schon, Lobgesängen zuzuhören. Das waren Schläger, Räuber, Mörder, Betrüger, die philippische Mafia wahrscheinlich, ja? Raue Burschen und ein Umgangston nicht von schlechten Eltern wahrscheinlich, ja? Damals wie heute in den Gefängnissen. Aber als die Lobgesänge erklingen, hören doch alle zu. Finde ich super. Paulus und Silas loben Gott in der Dunkelheit. Wieso? Weil er Gott ist. Weil sie sein Wesen, seine Person, seinen Charakter vor Augen haben. Auch wenn sie nichts sehen. Es wird ziemlich dunkel gewesen sein, denke ich mir, in dieser Nacht dort. Sie lieben Gott um seiner selbst willen. Weil sie haben sonst nichts mehr in der Hand, wofür sie Gott noch lieben könnten, außer ihn selber. Lobgesänge ohne Berechnung. Lieder der Freude an Gott, weil er da ist und nicht weggeht. Lobeshymnen, die nichts erwarten, aber die mit Gott rechnen. Und Gott antwortet auf diese Lobgesänge. Er stellt sich zu denen, die ihn lieben, die ohne Berechnung ihre Lust und Freude an ihm haben. Das haben wir gelesen, dass es zu einem Erdbeben kommt, dass Gott ein Wunder tut und ein noch viel größeres Wunder dann auch an diesem Gefängnisaufseher. In Vers 32 heißt es, dass Paulus und Silas dem Kerkermeister und seinem Haus das Wort von Jesus Christus brachten, also die rettende Botschaft des Evangeliums erklärten. Nach all dem, was in dieser Nacht geschehen ist, war dieser Mann und seine Familie sicher gut vorbereitet und ein recht fruchtbarer Boden, um das Evangelium an sich heranzulassen. Die Leidenschaft Gottes für seine Menschen erfüllt sich, auch an diesem Mann und seinem Haus. Und auch dieser Mann stimmt dann in die Lobgesänge ein, er jubelte, heißt es, nachdem er an Gott gläubig geworden war. In ganz wenigen Versen schlägt hier alles von Dunkelheit in Licht um, von Gefangenschaft zu Freiheit, von Angst zu Jubel, von Schlägen zur Heilung, von Menschenfurcht zur Gottesfreude. Diese will Gott möglichst allen Menschen eröffnen. Es ist unsere Bestimmung, Gott zu lieben. Dafür sind wir gemacht. Wir sind mehr als unser Körper, unsere materielle Existenz. Ja, irgendwo habe ich mal ein Graffiti gelesen, wo jemand geschrieben hat, wir sind alle nur Atome. Das wäre schrecklich, ja. Und das ist auch so dumm. Ja? Schon ein Buch ist viel mehr als Atome. Was da alles drinnen steckt an Papiererzeugung, Tintenerzeugung, Buchdruckerkunst, Alphabetisierung. Ich rede noch gar nicht vom Inhalt eines Buches, sondern nur von dem, was die Materie ist. Aber wie viel Information das in Wahrheit enthält, nur weil es da ist. Was das alles aussagt, dass es so etwas gibt. Erst recht natürlich jeder Mensch, wie viel Information steckt da drinnen, die nicht in den Atomen steckt, sondern die von woanders herkommen muss. Wie deine Nase gewachsen ist und was du bist und wie musikalisch du bist oder wie dein Charakter ist. All diese Dinge und all diese Wahrheiten über dich, die man nicht sieht, die nicht greifbar sind, aber die dich ausmachen in Wahrheit. Wir sind mehr als nur unsere Atome und nur unser bloßes körperliches Dasein. Wir sind mehr. Wir sind da, um Gott zu lieben. Und Gott liebt diese, unsere Liebe. Mir scheint, der ganze Kosmos kreist in Wahrheit um diese Liebe, die zwischen Gott und Mensch knistert und prickelt und fließen soll. Liebe ist sozusagen das Grundkonzept des Kosmos, weil Gott Liebe ist. Und der Kosmos kann nur das widerspiegeln, was der Schöpfer ist. Er kann nichts anderes sein. Also wenn Menschen, oder wie es bei Faust schon heißt, er sucht das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist Liebe, weil Gott so ist. Liebe ist das Prinzip hinter dem Kosmos und nicht irgendwelche physikalischen Formeln, sondern die Liebe Gottes. Gott hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes. Eh klar, er war auch zuerst da. Er hat uns damit ermöglicht, ihn zu lieben. Er hat in Jesus Christus sein Wesen offenbart, sich selbst entblößt, um uns sein Herz zu zeigen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, steht im Hebräerbrief. Und ohne Glauben ist es auch unmöglich, Gott zu lieben. Wie soll das gehen? Darum ist der Schritt in den Glauben, in das Vertrauen, immer wieder der erste Schritt. Auch in Phasen, wo wir merken, ich liebe Gott eigentlich gar nicht so, ich tue mir schwer, ich möchte gern, ja, aber irgendwie, es flutscht nicht so. Ja. Es ist dürr geworden in meiner Liebe zu Gott. Das gibt's. Und Gott verurteilt uns nicht darüber, sagt, okay, dann lass was sein. Bist gescheitert, hast deine Bestimmung nicht erreicht und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das gibt es nicht. Gott will uns zurückführen, immer wieder an diesen Punkt. Wo wir sagen, hey, alles andere, was mir auch mir manchmal zu kompliziert wird, an Gemeinde, an Lehre, an allen möglichen Dingen, wo ich sage, mir wird das alles zu viel, ich überblicke das nicht mehr und das ist so, weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist. Das ist auch ein Hinweis für mich, wo Gott sagt, hey, ich will wieder zurück zu dir, es geht um dich und mich. Alles andere, da gibt es andere, die gerade nicht in dieser schlechten Phase sind, die können sich darum kümmern, du kümmere dich mal um mich, sagt Gott zu mir. Und das beruhigt mich dann immer wieder. Ist okay. Das ist der Anfang. So wie wir auch in unseren Ehen immer wieder zurück müssen an den Punkt, wo wir sagen, hey, was war eigentlich der Ausgangspunkt? Also ich habe das manchmal erlebt, auch mit Irene, dass wir sagen, wir funktionieren nur mehr, gerade wenn die Kinder klein sind und die Anforderungen. Und wir merken so Phasen, wir funktionieren nur mehr. Aber das war doch nicht, was wir wollten. Was wollten wir eigentlich? Und dann, aha, es ging uns ja um uns. Das war ja der, warum wir geheiratet haben, ja? Und von dort kann ich dann wieder ausgehen und sagen, okay, wer das, und es geht uns um uns, dann kann ich auch wieder über andere Dinge in unserer Beziehung und in unserem Leben nachdenken. Und so ist es auch mit Gott, denke ich. Dann sage, was war da am Anfang eigentlich? Jesus hat mich geliebt, hat mich angenommen, Gott hat mich geschaffen mit einem Ziel. Und schon bin ich in diesem Beziehungsdenken zu ihm hin drinnen. Darum geht's. Gott tut immer wieder den ersten Schritt. Das ist das Wunder. Und niemand kann ihn dazu verpflichten, er tut das. Wir werden Loblieder singen, wenn wir in der Liebe sind, auch wenn die Umstände schwierig sind. Und wir tun das nicht, weil die Gemeinde so gut organisiert ist, oder weil Gott uns mit unserem Lob, oder weil wir Gott mit unserem Lob zu irgendwas bringen wollen, was er tun soll. Wir werden Loblieder singen, auch wenn wir nicht wissen, was als nächstes geschehen wird. Und in Wahrheit ist das oft auch sehr befreiend, gar nicht zu wissen, was als nächstes geschehen wird, sondern zu wissen, ich will dich einfach loben, weil du bist, wer du bist. Weiter brauche ich nicht sehen. Der Gott, der damals durch ein Erdbeben Fesseln sprengen konnte, der kann auch heute alles wenden, alles verändern, alles neu machen. Diesen Gott wollen wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.